Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kultur wandle dich. Wir sind in der zweiten Staffel. Es geht um Female Leadership. Mein Name ist Markus Schaper und heute zu Gast eine langjährige Freundin von mir, Steffi Kemp. Hallo Steffi, herzlich willkommen.
Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Zeit, dass wir miteinander sprechen können. Ich weiß, du hast viel zu tun und in dem Job, in dem du gerade drin bist, gibt es auch viel zu tun. Darüber werden wir gleich noch sprechen, auch wie du das angehst und so weiter. Aber erstmal freue ich mich natürlich, dass du dabei bist. Steffi oder Stefanie Kemp, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich sie wie alle anderen auch Steffi nenne, ist ausgebildete Kinderkrankenschwester, hat dann einen Schwenk gemacht in die IT als Produktmanagerin, als Beraterin, als Servicemanagerin und ist dann CIO von Vorwerk geworden und war dann im CIO Office von RWE und auch von Innogy, also die Energiebranche, wieder ein anderes Feld. Und ist anschließend Deutschlandchefin von Oracle geworden. Wieder ein totaler Wechsel in eine andere Position. Ist dabei auch noch nebenbei Gutachterin, Beirätin, Aufsichtsrätin und im Verbandspräsidium von ECHO und Women into Leadership. Aktuell ist sie Chief Transformation Officer der Sana Kliniken. Wer die nicht kennt, die haben unter anderem 50 Krankenhäuser und über 30.000 Beschäftigte. Und kümmert sich darum, den Gesundheitssektor voranzubringen. Und darüber werden wir auch ein bisschen sprechen. Was muss da gemacht werden und wie geht sie dieses Thema an?
Dankeschön, Markus. Ich bin auch ganz froh auf eine spannende Runde mit dir. Vor allem vielleicht viele Dinge, die mir natürlich begegnet sind, auf dem Weg, um aus einer anderen Perspektive zu diskutieren.
Sehr, sehr gerne. Zum Warmwerden machen wir immer so ein paar Standardfragen. Bist du bereit dafür?
Jawohl, leg los.
Sehr schön. An wie vielen Tagen hast du letzte Woche über das Thema Female Leadership gesprochen?
Letzte Woche würde ich sagen an 2 Tagen.
Magst du ein Beispiel nennen?
Ja, ein Thema, was uns natürlich auch intern umtreibt, gerade in dem aktuellen Bereich. Ich habe eine neue Vorstandskollegin, die Konstanze Marinov, die uns jetzt zum 1. Februar dazugekommen ist und natürlich, ich sag mal, auf der einen Seite das Thema Labor Office, aber auch auf der anderen Seite das Thema CHRO macht. Und weil wir beide auch Frauen sind und jetzt im Vorstand das nicht mehr paritätisch besetzt haben, sondern 3 Frauen zu 2 Männern, denken wir natürlich auch über die Thematik zum Thema Female Leadership nach. Also inhaltliche Ausgestattung.
Zweite Frage, worüber konntest du letzte Woche so richtig herzlich lachen?
Karneval.
Okay. Ja, es ist Karnevalszeit für die Zuhörer, die das jetzt etwas später hören. Ja. Es ist Karnevalszeit.
Ja. Okay. Genau. Ja, und ich liebe es, diese berühmten Büttenredner zu hören. Und die natürlich dann auch sogenannten Karnevalssitzungen so ein bisschen den gesellschaftlichen Disput, den wir gerade haben, also zwischen Diversity und die Kleber auf der Straße, natürlich so nochmal ihre Meinungen abgeben, ja, gesellschaftspolitisch. Und da sind schon ziemlich viele Dinge dabei, wo man wirklich herzhaft lachen kann. Und deshalb habe ich da viel gelacht.
Hast du in Düsseldorf gefeiert oder in Köln oder irgendwo anders etwa?
In meiner Heimatstadt in Düsseldorf, da wohne ich ja auch hauptsächlich noch. Und da war das natürlich einfach. Ich gebe zu, am Anfang war ich mir nicht so sicher, ob ich jetzt Karneval feiere, weil ich glaube, jeder kennt das. Du bist so in so einem Stressrad drin und denkst, ach, mal eine Runde schlafen. Aber weißt du, wenn du dann in Düsseldorf das erlebst auf der Straße, die laufen mit ihren Kostümen da rum und dann sind überall die Bälle und Veranstaltungen, dann hat es mich doch irgendwie auf die Straße und in die Bälle getrieben und da musste ich mitfeiern. Und da konnten wir schon in vielerlei Hinsicht herzhaft lachen.
Ja, es ist, glaube ich, auch in Düsseldorf polizeilich verboten, den Karneval zu schwänzen. Und erst recht natürlich Karneval woanders zu feiern, vor allem in Köln nicht. Ja, sehr schön. Wen wünschst du dir für diese Episode des Podcasts in die Zuhörerinnenschaft?
Ich glaube einfach, die Zuhörerschaft sollte zumindest auch darüber bestimmt sein, sich selbst mal zu hinterfragen, wer bin ich, wo will ich hin, was brauche ich vielleicht auch mal für ein paar Tipps oder Tricks, was hat die Steffi Kemp gemacht, warum ist die das angegangen, weil das ist ja auch so ein bisschen meine Leidenschaft, einfach meine Erfahrung zu teilen. Ich sage immer oft, wenn ich heute eine Mentorenrolle übernehme, als ich noch ein kleines Blümchen war, da gab es ja so dieses Thema von wegen Sponsor- oder Mentorenthemen noch gar nicht so. Und Vielleicht hätte ich mir damals auch den einen oder anderen Mentor früher gewünscht. Ich hätte vielleicht Wege abkürzen können. Und ich glaube, das sind so die Zuhörer, die ich mir wünsche, da mal reinzuhören.
Wenn sich jemand angesprochen fühlt jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern, herzlich willkommen, ihr seid genau richtig. Bitte dranbleiben. So, jetzt noch etwas medizinisch Wertvolles, die tiefenpsychologische Schublade. Ich lese dir jetzt jeweils zwei Begriffe vor und würde dich bitten, einfach so ganz spontan mal zu sagen, welches davon präferierst du? Okay?
Ja.
Als Getränk, Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Übers Wochenende, zum Meer oder in die Berge?
Zum Meer.
Als Haustier, Katze oder Hund?
Hund.
Für die Musik, Vinyl oder Streaming?
Streaming.
Und leben lieber in der Stadt oder auf dem Land?
In der Stadt.
Okay, interessant. Das ändert sich auch nicht im Laufe der Zeit?
Doch, ganz sicher. Also wenn du die letzte Frage nochmal auseinander nimmst, aktuell Infrastruktur in der Stadt ist alles viel einfacher als auf dem Land. Aber wenn ich dann natürlich mal in Richtung Perspektive gehe, ich steige aus, ich glaube, dann würde ich vielleicht nicht ganz aufs Land, aber so stadtrandnah leben. Weil ich glaube, dann hat man auch mehr Ruhe, sich Themen zu überlegen, die man angeht. Du hast mehr Zeit, dir Wege einzuplanen. Das habe ich ja heute alles gar nicht. Also in der Stadt alles kurze Wege. Und da vielleicht auch nochmal so, wenn du es nicht mehr schaffst, am Donnerstagabend noch bis 24 Uhr einkaufen zu gehen, du trotzdem Hunger hast, kannst du dir noch eine Pizza schnell online bestellen. Die ist auch in 10 Minuten da.
Wow.
Ja, genau.
Ja. Also wir leben auf dem Land und bei uns ist es 60 Minuten.
Ja.
Sehr schön. Ja. So, dann wissen wir jetzt auch tiefenpsychologisch, wie es in dir aussieht. Ja, das ist ja eine sehr, sehr spannende Reise, die du hinter dir hast. Angefangen von dem Thema Kinderkrankenschwester, dann über die IT und jetzt eigentlich wieder in das Thema Gesundheitswesen hinein oder zurück. Aber mich würde total interessieren, wie ist es eigentlich dazu gekommen, erstmal, dass du Kinderkrankenschwester werden wolltest? Was war so am Anfang deiner Berufswahl und deiner Karriere die treibenden Faktoren, die dich dazu bewogen haben, in diesen Bereich zu gehen?
Ja. Also ganz sicherlich einmal durch das typische stereotype Verhalten meiner Großmutter und meiner Mutter. Das war mal der Hauptansinn. Als Frau machst du Berufsfelder, die ganz typisch irgendwie Frauen zugeordnet sind. Also da wurdest du einfach von der Erziehung auch schon ziemlich hingeprägt. Dass ich Kinderkrankenschwester geworden bin, lag nochmal in der Tatsache, dass meine Mutter alleinerziehend war. Mit 3 Kindern, mein Bruder genau 2 Jahre älter als ich. Und wenn es natürlich um Unterstützung und Studium geht und ich jetzt nicht besonders gut in der Schule war, gebe ich auch zu, man damals überlegt hat, ob ich nicht auch Kinderärztin werden hätte würden wollen. Aber das hätte sich überschnitten. Und dann gab es ja damals den Trick auch Wartezeiten. Du machst eine Ausbildung, wird im Praktikum anerkannt. Und das war dann auch die Kinderkrankenschwester. Ich muss sagen, ich habe das sehr geliebt, die Ausbildung, auch die Zeit, in der ich da gearbeitet habe. Aber das war so der Treiber in dieses Berufsbild hinein.
Und hast du das damals irgendwie so wahrgenommen, dass das unfair ist, dass du jetzt in so eine klassische weibliche Rolle oder Berufswahl hineingezwängt wirst?
Überhaupt gar nicht. Jetzt rückwirkend zu reflektieren, mag das vielleicht das ein oder andere Momentum gegeben haben, darüber nachzudenken, warum war das so? Aber in meiner Generation, ich bin Baujahr 63, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, bin ich in den 80ern in dieses Berufsbild gegangen, hey, da haben wir über Gendern und den ganzen Kram und Diversity, da gab es ja überhaupt keine Diskussion zu. Das war klar, das ist der Mann und das ist die Frau. Und das Einzige, was man heute vielleicht, was ich oft mitnehme, ist auch in dem Verhalten, wenn wir eher gemischt sind, ist, mein Bruder ist erzogen worden im Sinne von, er ist der Herr im Haus und er muss Ellenbogen zeigen und immer gewinnen. Und ich bin halt erzogen worden in, ich muss brav, nett lächeln und immer lieb sein und immer bitte Danke sagen. Ja, also das ist so ganz typisch auch dieses Erziehungsmuster, was wir in unserer Generation hatten.
Ja. Ja, das Muster, was, wo wir heute sagen, geht ja gar nicht. Aber ich glaube, damals war das völlig normal und es hat auch keiner so richtig intensiv hinterfragt.
Sehe ich ganz genauso und ich denke auch heute Und ich glaube, das ist, wenn du jetzt, ich sag mal, meine Jahrgänge bist und damals eben auch diesen Weg, in welchem Beruf gehst du, ich mich ja heute teilweise schwer tue, ja, diese Typisierung, also diese Erziehungsmuster aus dem Kopf zu kriegen. Mhm. Ja, das begegnet ja doch immer noch mal wieder. Ne? Die kleine süße Maus oder der kleine freche Bube, so ungefähr. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ja auch, wenn ich heute sage, wenn wir das Thema Bund und wenn wir das Thema LGBTQ-Community sehen und Diversity, da erwische ich mich ja manchmal auch, die Themen noch zu hinterfragen und schwer tue, dem anzupassen, obwohl ich das zu 100% respektiere, mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht habe. Mhm. Aber es ist eben einfach bei uns nicht im Erziehungsbereich gewesen, ja.
Ja, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich erwische mich auch manchmal, wie ich dann beim Thema Mädchen über Rosa nachdenke und sage, warum eigentlich? Ja. Wie kommt denn diese blöde Synapsensteuerung da? Aber sie ist halt drin, ne, im Kopf, sie ist drin. Ja. Und das andere, genauso schwer tue ich mich auch, auch wenn ich das voll respektiere mit dem Gendern. Ich versuche es wirklich an vielen Stellen auch zu machen. Ich finde es auch vor allem da sehr spannend und praktisch, wenn es Vereinfachungen gibt, ja, wo man dann nicht, ja, liebe Parteigenossinnen und Parteigenossen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also solche Sachen, ja, sagen muss, sondern das vielleicht in irgendeiner Form vereinfachen kann. Aber manchmal wird es auch komplizierter und spätestens dann setzen meine Synapsen wieder aus. Wie geht dir das, ja, mit dem Gendern?
Ja, das geht mir ganz genauso. Also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, da ich das nicht als Problem gesehen habe, ja, ob ich jetzt Teilnehmer Doppelpunkt innen sagen muss, ja, bin ich da auch in der alten Welt. Solange das respektiert wird, dass ich, nur weil ich es nicht anwende, nicht gegen das Gendern bin. Das ist ja für mich die Kernfrage. Wenn ich das nicht anwende, heißt das ja nicht, dass ich es nicht respektiere. Und ich glaube, da muss man nochmal einen großen Unterschied machen. Mhm. Ja? Und wenn ich so groß geworden bin, auch in der Schule, dass es eben der, die das gibt, dann tue ich mir heute schwer, eben nur noch das zu verwenden. Ja. Ja? Also die Neutralität. Und ich glaube, das ist einfach, wo ich mir auch wünsche, im Gegensatz, dass die Menschen, die heute sehr stark darauf fokussiert sind, respektieren, dass wir noch in einer anderen Generation groß geworden sind und dass das uns auch noch nicht so einfach von den Lippen fließt.
Mhm. Ja. Und dass es kein Zeichen von Disrespekt ist, wenn man das da mal vielleicht falsch verwendet, ja, sondern, ja, schlichtweg fest verdrahtet im Gehirn und es echt Arbeit macht, das zu ändern. Ja. Ja. Ich hatte auch so eine kleine, kleine Anekdote bei meiner letzten CEO-Position bei der E.ON. Da habe ich eine Co-Leadership-Rolle mit einem englischen Kollegen gehabt. Und ich dachte, dieses Gender wäre hauptsächlich ein deutsches Problem. Aber er sagte mir dann, nein, Markus, du darfst nicht mehr Ladies und Gentlemen sagen. Gentlemen ist okay, aber Ladies könnte eine falsche Konnotation haben. Sag besser Female oder Women oder sowas, etwas, ja, Neutraleres. Ja. Und ich sage, oh mein Gott, also, ja, die haben genau das gleiche Thema. Wäre mir nie, ja, klar geworden, dass das so ist.
Ja, und ich muss auch sagen, es gibt dann so manchmal Themen, denke ich mir, ist das jetzt ein neues Business, wenn du mal überlegst, wenn wir genderneutral kommunizieren, aktuell auf Webseiten, also was das ausgelöst hat, ja, auch Business Streams, das alles anzupassen, das neu zu formulieren. Da muss ich auch sagen, ist das nicht manchmal ein unsinniger Aufwand, den wir da treiben? Ja, also das ist jetzt mal die Frage, weil ich auch in der Generation groß geworden bin. Das zu respektieren, dass es das gibt, ist das eine, auch zu unterstützen. Ich hatte ja tatsächlich auch in der Oracle-Rolle nachher den Exec-Sponsorhut für eben die bunte Community in Europa auf, ja, wo ich auch gesagt habe, ja, selbstverständlich mache ich da keinen Unterschied, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Darum geht es doch im Unternehmen gar nicht. Im Unternehmen geht es immer nur darum, ob Aufgaben da sind, die erfüllt werden, ja, und ob wir alle die gleiche Leistung bringen. Das war ist auch heute völlig normal für mich.
Mhm. Ja. Ja, und jetzt kommen wir aber nochmal wieder zurück zu dem Thema, wo wir eben gestartet sind. Du bist also, ja, jung in das Thema Kinderkrankenschwester hinein, hast dich hineinentwickelt und warst auch sehr happy ein paar Jahre. Und dann kam dieser Schwenk zur IT. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist denn da passiert? Gab es da irgendwelche besonderen Momente in deinem Leben, wo du gesagt hast, nee, Kinderkrankenschwester ist es nicht, ich muss IT machen? Wie kommt sowas?
Nein, also da gibt's ja auch viele Dinge auf meinem Lebensweg, die gar nicht geplant sind, gewesen, zero geplant. Ne? Also ein Thema, wo ich in der Ausbildung war. Und jetzt muss man sich ja mal noch mal zurückerinnern, wie alt war ich denn? Also fängst mit 18 eine Ausbildung an, dann hast du nach anderthalb Jahren ungefähr so einen Plan, ist das eigentlich ein Berufsbild? Und ich meine, selbst wenn ich jetzt in den Medizinbereich weitergegangen wäre, war ja damals die Frage, wie sieht es eigentlich eben auch mit Ärzten in den Kliniken aus? Und ich meine, das war in diesen Zeiten, ich wurde als Kinderkrankenschwester Schülerin in Teildienste geschickt. Also du musst morgens um 6 antreten, dann schicken die dich um 11 nach Hause und dann musst du abends um 17 Uhr wiederkommen, weil du noch Abendessen verteilst. Ich meine, was ist denn das für ein Leben? Wenn deine Freunde schwimmen gegangen sind im Sommer, musstest du auf der Station Betten putzen. Ja? Mhm. Das sieht heute ja in der Landschaft anders aus, aber damals war das natürlich schon auch die Frage, ist das das Berufsbild, was ich mir tatsächlich wünsche? Ich habe dann nach der Ausbildung, nein, ich bin dann zu meiner Mutter gegangen und ich glaube, das ist jetzt nochmal ein entscheidender Punkt. Und ich habe gesagt, Mama, also ich glaube, wir müssen da umdenken. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung, ich will da nicht rein. Weil ich, glaube ich, auch von den Ansätzen her andere Idole oder Ideale im Kopf hatte. Ja, ich habe mich da ganz anders definiert. Und dann hat sie eigentlich damals gesagt, du pass auf, es ist einfach. Du machst dieses Staatsexamen, das bringst du zu Ende, danach kannst du machen, was du willst. Du kannst dich austesten, du kannst in andere Bereiche gehen, weil mit dem Examen hätte ich jederzeit in das Berufsbild zurück können. Mhm. Ja? Ihr ging es ja darum, dass sie als alleinerziehende Mutter auch so ein bisschen die Last von den Schultern kriegt, ja, aus finanzieller Sicht uns auf eigene Beine zu stellen, selbstständig und unabhängig zu machen. Das war auch gut so. Ich habe dann das Staatsexamen gemacht, habe noch ein Jahr in der Kinderintensiv gearbeitet und dann kam ein Bekannter auf mich zu, der sagte, Mensch, du bist so extrovertiert, du hast eine gute Rhetorik, du bist menschenoffen, du hast, bist nicht kontaktscheu, du wärst doch die Richtige, in den Pharmaaußendienst zu gehen.
Oh, okay.
Ich hatte ja, genau, überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Und hab gesagt, hört sich erstmal gut an, Hauptsache raus aus diesem Berufsbild. Und dann bin ich 2 Jahre zu einem Amerikaner und habe Kaltakquise Augentröpfchen verkauft. So in Norddeutschland ganz junge Pharmareferentin, ja, Anfang 20 eigenes Auto, habe ganz Norddeutschland bereist und fand das toll. Das war einfach toll. Du warst selbstständig, wie ich dir erzähle, dass es früher keine Staus gab. Man wurde nicht ständig am Handy genervt, weil die gab es nämlich zu der Zeit gar nicht. Ja, du musstest jeden Abend eine Telefonzelle finden, um deinen Chef anzurufen. Mhm. Also so komplett selbstständig. Und jetzt kam noch dazu, dass ich für einen Amerikaner gearbeitet habe. Und ich habe natürlich eine sensationelle Vertriebsausbildung genossen. Ne? Wir haben damals schon durchaus über neurolinguistische Programmierung gesprochen und wir haben über Empathie gesprochen und wie führe ich, über Rhetorik gesprochen. Und das habe ich sehr genossen. Und mit diesem ganzen Wissen, was ich da auf mich vereinen konnte, war ich extrem erfolgreich. Ich habe da mal eben in Norddeutschland, das nannte damals den Pharmaindex, ja, über diese, von dieser Firma, die Augentropfen, wunderbar toll nach oben gebracht. Und da wurde dann ein anderer Amerikaner auf mich aufmerksam und hat mich angesprochen. Er hat gesagt, Mensch, dein tolles Netzwerk, Steffi. Wir wollen das erste Mal für diese ophthalmologischen niedergelassenen Ärzte ein IT-Produkt verkaufen und bauen.
Aha.
Und da wärst du doch eine perfekte Inputgeberin, zu sagen, was brauchen die eigentlich? Mhm. Hatte ich damals eine Vorstellung, was das heißt? Sicherlich gar nicht, weil ich komplett disconnected zu dem Thema war. Aber ich habe dann gesagt, das mache ich. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich hatte in der Zeit mittlerweile auch die offiziell anerkannte Pharmareferentin abgeschlossen. Also habe dann nochmal so eine zweite Ausbildung gehabt. Da hätte ich auch wieder zurückgehen können, aber offen für Veränderungen. Und dann bin ich in einem Kölner Unternehmen angetreten. Und man muss dazu sagen, heute würden wir das Startup nennen. Damals gab es den Begriff Startup gar nicht. Es war also wirklich auch vom Scratch wirklich eine komplett neue Lösung zu entwickeln. Und mein Erlebnis, die ersten Stunden, das erzähle ich immer wieder gerne, dann hat man mir ein Büro gegeben, das war damals schon alles so futuristisch weiß eingerichtet. Der Chef und der Hauptgeschäftsführer, der Rainer, der kam, dann stellte er mir damals einen IBM 8086 auf den Tisch. Man erinnert sich, ne?
Ja.
Große Kiste, schwarzer Bildschirm, grüne Schrift. Und sagt, du musst jetzt erstmal Betriebssystem lernen. Und wir hatten damals noch MS-DOS und IBM-DOS. Oh. Ja, und dann habe ich da gesessen und habe auf der Tastatur rumgeklimpert, kleine Leitfäden gehabt, tolle Leute, die mir jeden Tag erzählt haben, was da alles geht. Und nach 4 Tagen saß ich da mit beiden Armen im Gips, weil mich die Leidenschaft,
okay, oh je,
genau, so getrieben hat, dass ich eigentlich 8-10 Stunden auf der Tastatur geklimpert habe, da ich das ja gar nicht gewöhnt war. Mhm. Und das war dann schon auch, wo ich gemerkt habe, da ist Passion drin. Das willst du verstehen. Da willst du in die Tiefe rein. Und das war das Momentum, völlig ungeplant, dass ich plötzlich in der Informationstechnologie war. Und da auch noch damals nah am Gesundheitssystem. Ja, also die ersten, wenn man sagen, die ersten 3, 4, 6, ja, schon auch dann die 5 Jahre. Also die ersten 10 Jahre war ich ja auch dann Informationstechnologie auch immer sehr nah am Gesundheitssystem. Ja.
Ah ja, okay. Aber es ist schon erstaunlich, dass trotz des Gipses, der ja irgendwie nicht sehr angenehm ist, du dann die Leidenschaft überwogen hat und nicht die Schmerzen dich dann rausgebracht haben aus dem Thema.
Ja. Ich würde mir wünschen, ich hätte damals ein Smartphone gehabt und man hätte ein Foto machen können. Habe ich leider kein Foto von, aber die Realität ist wirklich, ich hatte beide Arme in der
Wow.
Gipsschiene, weil ich mit beiden Armen eine sogenannte
Die
Sehnenscheinentzündung hatte.
berühmte Sehnenscheinentzündung,
Völlig
die es ja heute
ungewohnt,
noch gibt. Ja, genau. Also das ist ja.
ja.
Aber das erinnert mich so ein bisschen an Pippi Langstrumpf, dein Weg. Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. War das so deine Einstellung?
Ja, ich glaube, die habe ich mir auch beibehalten. Ich glaube, was mich prägt persönlich ist immer das Offensein für Veränderungen. Und ich glaube, wenn jemand gerne Veränderungen treibt, auch heute natürlich mit all dem Wissen, welche Auswirkungen hat das auf Teams, was heißt Komfortzone. Aber für mich war nie die Frage, ob ich mich aus der Komfortzone bewege. Und das wiederum hat meine Großmutter geprägt, denn die ist durch 2 Weltkriege gegangen. Das ist ja auch so ein bisschen Erziehungsmuster. Und wenn man durch 2 Weltkriege gegangen ist und die schlimmsten Situationen im Leben erlebt hat, hungern, flüchten, für die Familie da sein, die immer gesagt hat, Kind, du lebst nur einmal und alles ist möglich. Und du musst aber mutig sein und den ersten Schritt machen und offen sein. Und wenn dir das nicht gefällt, kannst du jederzeit dich umdrehen und eine nächste Veränderung angehen. Aber das musst du für dich mitnehmen auf deinem Lebensweg. Und es gibt keine Herausforderung, die du nicht meistern kannst. Das waren so die prägenden Elemente. Ja.
Aber hast du nicht auch mal gezweifelt, dass du sagst, ich habe jetzt zwar einen Abschluss und ein Staatsexamen, das ist ja auch was, auf dem man dann gut aufbauen könnte. Und jetzt lasse ich das einfach so liegen und sausen und mach was ganz anderes. Hast du da nie gezweifelt?
Natürlich, ich zweifle auch heute noch, Markus.
Okay.
Die Frage ist ja immer, hast du eine große Klappe und sagst, du kannst das alles oder bist du eben auch bereit? Und jetzt kommen wir wieder an das Thema lebenslanges Lernen. Am Anfang, als ich eben dann damals eben in dieser ersten IT-Company war und dann auch die weitere Veränderung, ich habe ja viele Sideways-Steps auch gemacht. Ich war dann im IT-Controlling, in der Verrechnung, in Beratung. Ich bin mit meinem Schulenglisch in die USA geschickt worden und sollte da was verkaufen. Da kannst du dir vorstellen, wie ich mich im Flieger gefühlt habe, ja, zu wissen, dass ich eigentlich jetzt nicht fluently bin und dass ich die wahrscheinlich zu so 90% nicht verstehe. Aber worauf du dich immer verlassen kannst, ist, dass die Menschen dir entgegenkommen und dir Brücken bauen. Immer. Und das ist das, glaube ich, was es ausmacht, ja, wenn wir in der Interaktion sind. Aber ich glaube, wir sind eher immer gehalten, mehr die Hürden und Barrieren zu sehen, anstatt darauf zu hoffen, dass es Brücken gibt, über die du gehen kannst. Und immer wieder auch eine neue Aufgabe anzunehmen und zu sagen, nein, dann war das noch für mich wichtig, Wissen, 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 Wissen ist alles. Also ich habe mich so tief in diese Themen eingearbeitet, weil natürlich in der Informationstechnologie war ich ein Aussie. Ich habe ja nicht Informatik studiert. Ich war auch in Mathematik nicht so toll. Also wollte ich die Dinge noch mal ganz anders in einem tiefen Verständnis haben, weil ich immer das Thema hatte, fehlt mir da etwas. Bis dann irgendwann nach 15, 16 Jahren bei mir der Schalter umgelegt worden ist und sagt, Mensch, du hast auch eine Top-Ausbildung gehabt. Du hast alles mitgemacht. Ich habe ja auch entwickelt, ich habe ja programmiert, ich habe objektorientierte Programmierung gemacht. Ja?
Wow.
Ist ja nicht so, dass ich das nicht auch alles ausprobiert hätte. Und dann natürlich immer gemerkt habe, wo geht's weiter. Aber ich sage, die Grundvoraussetzung ist Lernen wichtig, Wissen auch, aber auch, dass ich in der Interaktion mit Menschen darauf setzen kann, dass man Brücken baut und dass man immer versucht, diese Dinge auch zu ja irgendwie auf den gemeinsamen Nenner zu bringen.
Und die Zweifel hast du dann einfach mal Zweifel sein lassen und es ausprobiert und mal auf dich zukommen lassen, was dann passiert.
Habe ich und es gab auch Momente, wo ich mich umgedreht habe und in mich hineingehört habe, gesagt, das ist nichts für mich. Da muss man auch ganz schnell konsequent auch eine Entscheidung treffen, weil am Ende zählt immer, unabhängig von Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen, ist, du bist immer nur dann gut, wenn du auch für die Aufgabe, die du eigentlich vor dir hast, echte Leidenschaft empfindest. Also wirklich auch so ein Momentum spürst und sagst, hey, das reizt mich jetzt auch. Wenn das nicht da ist, rate ich heute auch jedem, hör sofort auf mit dem, was du tust und such dir was anderes.
Also auch ehrlich sein mit sich selbst. Zweifel sind in Ordnung, aber wenn die Leidenschaft fehlt, dann ist es kein guter Weg.
Ja.
Okay,
ja.
Das ist ein schöner Tipp, finde ich. Hilft vielleicht dem einen oder anderen, der sich jetzt fragt oder die sich jetzt fragt, bin ich hier richtig, was ich gerade tue? Schön. Ja. Und dann ging es weiter Richtung Leadership. Ne? Du hast dann erstmal das Thema IT kennengelernt, auch selber ja programmiert, the hard way auch kennengelernt, wie was Leidenschaft dann auch für deinen Körper bedeuten kann. Und dann wurdest du irgendwann zum CEO von Vorwerk berufen. Und das war, glaube ich, die erste größere Leadership-Rolle, die du hattest, oder?
Ja.
Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Wie hast du dich dabei gefühlt?
Ja, also dazu ist es gekommen, vielleicht noch eine kleine Geschichte vorweg. Also dadurch, dass ich ja viel unterschiedliche Aufgaben in unterschiedlichen Unternehmen gemacht habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ein Erfolgsfaktor für dich persönlich ist Netzwerk. Also so eine eigene Community aufzubauen. Es ist jetzt nicht nur Familie und Freunde, sondern auch eine berufliche Netzwerkkomponente zu haben und dich sichtbar zu machen. Das ist auch ein zweiter Tipp, den ich immer gerne gebe. Sichtbarkeit heißt heute, ne, unter dem Thema Personal Brand, ja, worauf können die Leute sich verlassen, mit wem hast du es zu tun? Und ich glaube, das war so ein Thema, bin ich ja sowieso sehr kommunikativ, ich gehe gerne offen auf Menschen zu und ich hatte einfach ein tolles Netzwerk. Und in der Tat war es so, ich war in München, habe für die Hypovereinsbank gearbeitet und dann gab es dieses besondere Moment, in dem ich schon das erste Mal auf der Anwenderseite gearbeitet habe und nicht so auf der Anbieterseite. Zweitens, in dem Jahr, in dem diese Großveränderung anstand, ist meine Großmutter gestorben, zu der ich ja nun eine sehr, sehr enge Verhältnis hatte und ich gebe zu, meine Ehe ist in München gescheitert. Das waren extrem viele Momente, die dich auch mal schwach zeigen dürfen, wo du natürlich mal in dich reinhäust mit der Fragestellung, kriegst du das alleine hin? Und auch hier wieder Brücken bauen, Menschen zu haben aus dem Netzwerk, die dir helfen. Und das Witzige war dann, ich bin nach Düsseldorf zurück, in meine Heimatstadt. Und es hat keine 4 Wochen gedauert, weil ich noch gar keinen neuen Anschlussvertrag habe, auch mal mutig zu sein, zu sagen, Auszeit nehmen, mal darüber zu reflektieren, was willst du eigentlich als Nächstes? Dass ich Angebote bekommen habe. Und ein Angebot, dass ich eben auch mit einem ehemaligen Kollegen von der Hypovereinsbank dann erstmal zu Thomas Cook gegangen bin. Und er sollte halt bei Thomas Cook mal die ganze IT aufbauen. Das war aber auch so ein Moment, da habe ich in mich reingehorcht und habe ehrlicherweise gefühlt, dass das nicht mein Ding war. Ich kann es auch nicht festmachen, woran, aber es sind dann vielleicht kulturelle Momente oder der Führungsstil oder die Kooperation, das Geschäftsmodell. Es war so das Paket, ich war nicht so ganz happy. Das habe ich meinem Netzwerk auch mitgeteilt. Und justamente bekam ich einen Anruf aus dem Netzwerk. Wir haben da so eine Position zu vergeben und man hat uns mal empfohlen, mit jemandem zu reden. Damals gab es auch übrigens den Begriff disruptiv nicht. Ja, der existierte zwar, aber wir hatten da jetzt nicht so einen mega Hype drum, da mal disruptiv zu denken und die sollten mal mit dir reden. Und 8 Wochen später war es getan und ich hatte plötzlich den Titel des Group CIOs von Vorwerk. Und das war dann schon auch das erste Mal anzutreten, sagen, kann ich das überhaupt, ja? Habe ich all die Fähigkeiten, die man von dir abverlangt? Das war natürlich Multikulti in 100 Ländern, managen über Distanzen 8 unterschiedliche Geschäftsfelder, ja, die in dieser Organisation vertreten waren. Nicht nur Staubsauger und Thermomix, das waren Wasserfilter. Wir hatten in Asien tatsächlich auch noch Luftreiniger. Wir hatten dort Waschmaschinen, Wäschetrockner. Wir haben in Mexiko die Kosmetik-Company gehabt. Wir haben in Deutschland Hectas, Facility Services. Also auch dieser irre Laden. Und dann auch direkt das erste Meeting, komplett nur noch in Englisch. Ah, das sage ich dir, das war schon viel Grummeln. Ja, und auch die Frage, schaffe ich das? Aber es war am Ende ein mega Erfolg für mich persönlich, weil ich habe so viel gelernt in diesen 6 Jahren, dass ich sagen, also mein Paket Steffi als Person mit den Kompetenzen wurde da wieder noch ein bisschen abgerundet.
Spannend. Das Thema Steffi als Person, das finde ich spannend, weil diese Frage, wie du aus einer eher operativen Aufgabe dann in eine Leadership-Aufgabe gekommen bist, hat dich ja auch persönlich verändert. Was waren so die größten Veränderungen für dich persönlich?
Also ich glaube, die größten Veränderungen waren tatsächlich, wenn du selber eher in der operativen Verantwortung bist, dann bist du im Doing. Das allererste und das wichtigste Lernen ist, dass du als, ich sag mal, Leadership-Kompetenz Entscheidungen treffen musst. Du triffst jetzt die Entscheidung, in welche Richtung. Das war die erste große Lernkurve. Die zweite große Lernkurve ist, tu es nicht mehr selber, sondern delegiere. Ja, weil deine Menschen, die du führst, sich ansonsten schwach fühlen, wenn du plötzlich operativ abtauchst. Und die dritte Komponente war eben durch dieses Loslassen, mir selber zu attestieren, dass ich vielleicht an der einen oder anderen operativen Ebene in der Tiefe nicht mehr mitreden kann. Und die Angst, dass ich das als Verlust hinnehme. Das waren so die drei wichtigsten Komponenten, glaube ich,
So
für mich. Ja.
Kontrollverlust, damit umzugehen.
Ja.
Verstehe. Und ist da irgendwas dabei, wo du sagst, da habe ich als Frau vielleicht einen anderen Blick drauf gehabt als Männer, so üblicherweise?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, Markus. Ich glaube schon, es hat angefangen mit der Vorwerk-CIO-Rolle, bin ich dann ja das erste Mal so in diese CIO-Community in Deutschland gekommen. Und ich kann mich noch gut an ein Meeting in Zürich erinnern, da ging es um Syntegration, also Malik. Und wir hatten in Zürich auf einem tollen Hotel eine Veranstaltung mit den CIOs, ja, über die Community. Und du kommst in den Raum und es sitzen halt 60 CIOs da drin und zwei Frauen. Und da fing es tatsächlich das erste Mal auch an, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich bei einer Frau anders als bei einem Mann? Und ich glaube schon auch, wir sind, wie man eben vielleicht sagt, diese zwei Gehirnhälften. Wir sind sicherlich auf der einen Seite manchmal etwas mehr emotionaler und nicht so in der Ratio verankert, ja. Aber am Ende, glaube ich, war es auch am Anfang ein Vorteil, weil da waren alle so neugierig drauf, ne? Da sitzt jetzt so eine Frau in so einer Position, ne? Wie denken die das denn und gehen die das anders an? Ansonsten bei Vorwerk selber. Man muss ja auch wissen, Vorwerk ist ja ein sehr stark frauengetriebenes Geschäft, ne? Direktvertrieb, Thermomix-Feen, Kosmetik war eigentlich schon, ich sag mal, der Ausgleich zum Thema Diversity in einer relativ guten Quote. Da habe ich es nicht gemerkt. Ja.
Okay, und in dieser CIO-Community hat man dich da ja mit Neugier betrachtet, aber gab es dann auch Momente, wo deine Position möglicherweise, weil du eine Frau bist, nicht so wertgeschätzt wurde, wie wenn es ein Mann gesagt hätte? Hast du da das Gefühl gehabt, dass du ja sozusagen ein bisschen gemobbt wurdest?
Ja, ich glaube tatsächlich, das gab es ganz sicherlich in Gedanken, weil ich habe ja jetzt auch eine Verantwortung für nicht so einen kleinen Laden gehabt. Wir waren ja direkt schon so auf dem Weg in Richtung 3 Milliarden und mal eben auch mit 20.000 internen und 600.000 freien Beratern und dann noch weltweit, ja, ständig die Fliegerei und zu beweisen, du kannst interkulturell das auch noch. Ausgesprochen hat man es nie, aber gespürt hat man das schon, ja. Nur ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, mit meiner großen Klappe, und die kennst du ja auch, ja, haben wir ja auch eine Wegstrecke zusammen gehabt, da auch, glaube ich, immer geflissentlich drüber hinweggegangen. Ja, ich habe das andere nicht spüren lassen, dass das wirklich bei mir angekommen ist. Aber natürlich, und das ist jetzt wieder das Thema, mir hat man gute Brücken gebaut. Ich weiß noch, in diesem Meeting in Zürich habe ich mich direkt mal neben den Bayer-CIO gesetzt, ja. Und der hat mich gleich mehr oder weniger umarmt, war natürlich auch neugierig und war so ein bisschen mein Mentor in dieser CIO-Community. Ja, und dann gab es dann plötzlich den CIO des Jahres, dann hast du eine Bewerbung geschrieben. Also du bist so sukzessive auch in diese Community dann integriert worden. Und da waren viel mehr freundliche Momente als hässliche Momente. Auch da wieder Brücken.
Was war der schönste Moment für dich?
Das erste Mal auch nominiert zu sein für als Preisträgerin in der Community so ein CIO des Jahres zu gewinnen. Ja, der auch bewiesen und gezeigt hat, ey, ich als Frau kann das auch. Ja, das war schon schön.
Und was hat das ausgemacht für dich? Mal abgesehen davon, dass du stolz warst, als es dann, ja, als du nominiert worden bist und als dieser Preis dann auf dich zukam.
Also ausgemacht hat das sicherlich nochmal eine erhöhte Sichtbarkeit in dieser Community. Sicherlich auch gespürt, dass man gesagt hat, hey, Respekt, ja, die ist da jetzt angetreten, ja, auch neu. Und deshalb bin ich ja mal ein Fan davon, jemandem aus der zweiten Reihe auch mal so eine Chance zu geben, zu sagen, jetzt gehst du mal an allen anderen vorbei, weil wo willst du denn sonst eigentlich auch die Leaderships hernehmen? Ja? Also wo willst du Potenziale hernehmen, wie du das weiterentwickelst? Und ausgemacht für mich war, ich kann's. Also ich habe nach 2, 3 Jahren das Gefühl gehabt, hey, ich kann das auch. Und nur eins vielleicht dazu noch, Markus, und das war dieses Brückenbauen in der Community. Das, was ich nicht weiß, ist gar nicht schlimm. Weil du musst nur Leute kennen, die es wissen. Mhm. Ob du die intern hast oder extern hast. Ja, und das ist eben, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor, weil logischerweise, je höher du gehst, desto komplexer, desto vielfältiger werden die Aufträge, die Aufgaben, die Inhalte. Und ich meine, wer hat den Anspruch, alles zu wissen? Vielleicht hast du eine Ahnung, ja, ungefähr aus Erfahrung, etwas so zu konstruieren, dass du sagst, intuitiv, Erfahrungsschatz, die Richtung ist eine gute. Aber ob du das inhaltlich ausgestalten kannst, das ist gar nicht mehr die Frage. Mhm. Die Frage ist, wen fragst du, der das vielleicht schon mal erlebt hat und aus diesen Learnings oder Inhalten zu partizipieren. Und das macht diese Stärke dieser IT-Community aus, auch heute noch. Mhm. Ja.
Hatte ich diese Funktion im Grunde als Vorreiterin und als Vorbild auch für viele andere wahrscheinlich irgendwie beeinflusst?
Da war das noch nicht so ein Hype-Thema. Ja, ich glaube schon, ich hatte dann in der Zeit viele Kontakte mit vielen, vielen, vielen jungen Frauen, die mich natürlich dann auch über die ganzen Netzwerke angepingt haben, Erfahrungen auszutauschen. Und das war dann noch das erste Mal, dass wir plötzlich über so Female Leadership gesprochen haben. Mhm. Ja, also Frauen in der IT mehr diverse unterwegs zu sein. Wir hatten die ersten Quotendiskussionen. Ne? Mhm. Also das kam ja dann damals auch von Frau von der Leyen sehr stark auf, dass wir das Thema Quoten, Quoten, Quoten leben mussten. Mhm. Wohlgefühlt habe ich mich dabei nicht, weil ich wollte nicht als Quotenfrau deklassiert werden, sondern die Quotendiskussion war gut, weil es Frauen wieder mehr sichtbar gemacht hat. Aber am Ende sollten wir trotzdem immer nach der Kompetenz entscheiden und danach die Jobs besetzen. Mhm. Ja.
Wärst du heute für eine Frauenquote weiterhin?
Die Quotendiskussion muss sein, weil es einfach mehr nach oben schwemmt, also einfach mehr Sichtbarkeit generiert. Da bin ich 100% von überzeugt. Auch in Auswahlprozessen gibt es manchmal nochmal andere Richtlinien, also Bewerberinnen auch konkret anzusprechen. Da bin ich durchaus dafür. Aber die letztendliche Entscheidung muss bitte immer am Kompetenzmodell festgemacht werden. Ja, ich kann nicht eine Frau in eine Rolle bringen, wo sie keine Kompetenz oder Capabilities hat und vielleicht auch nicht die richtigen Leadership Skills hat, die ich mir aber eben in einer bestimmten Rolle suche. Mhm. Ja. Da müssen wir dann am Ende immer noch einen Schnitt zur Entscheidung machen.
Ja, ja, wir kennen ja das etwas schelmisch genannte Peter-Prinzip, das ja wahrscheinlich aus dem männlichen Kontext heraus erfunden wurde. Man wird immer so weiter befördert, bis man auf der ersten Stufe ist, wo man inkompetent ist. Und ich höre jetzt raus, also ein Petra-Prinzip sollten wir jetzt nicht einführen deswegen.
Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wir sollten weiter die Diskussion ernsthaft führen. Wir sollten uns über die Mechanismen klar werden. Wir hatten mal einen CIO-Move, das ist ja auch so eine der Community-Veranstaltungen in USA. Da waren wir in New York und dann sind wir auch weitergefahren auf diese Elite-Universität von der Army. Und interessant war in diesem Kontext, dass wir dann an der Columbia University einen Workshop hatten und uns der Dekan aus dem Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und Informatik gesagt hat, er holt die Top 20 Studenten, die kurz vorm Abschluss standen, in den Raum und die würden uns jetzt bespaßen. So, dann kommst du in den Raum, Top 20 Studenten. Was glaubst du denn, wie die Quotenverteilung da war zwischen Weiblein und Männlein? 60% Frauen und 40% Männer.
Das überrascht mich jetzt. Ja, super.
So, und jetzt ist der Mechanismus. Wo sind bitte diese 60%, wenn du dann tatsächlich weiter in die Entwicklung, in den Aufgaben gehst?
Wo haben wir sie verloren?
Genau, wo haben wir sie verloren? Und über die Mechanismen müssen wir uns Gedanken machen. Ist es, da war plötzlich das Familienmodell, dass man eben tatsächlich dann in dieser Rolle eher gesagt hat, die Frau tritt doch wieder zurück und macht eher Familie und hütet die Kinder und macht den Haushalt. Auf wo verlieren wir die Frauen? Und ich meine, das ist ja statistisch bewiesen. Die besseren Abgängerinnen, die besseren Studentinnen sind die Frauen. Ja, aber wir verlieren sie auf dem Weg. Und über diese Mechanismen sollten wir uns Gedanken machen, auch zum Thema Quote, Diversity, Gendern, Female Leadership. Mhm.
Aber jetzt hast du das Thema Kinderkriegen so richtig, kann man das ja nicht delegieren. Das ist jetzt so eine der wenigen Sachen, die Frauen dann auch selber machen müssen. Trotzdem ist es bei uns dann häufig noch so, dass die Frau sich auch erstmal ums Kind kümmert, dass es gar nicht so eine offene Diskussion ist. Vielleicht wird es ein bisschen besser mit der Zeit, aber wer kümmert sich ums Kind, sondern das ist dann mehr oder weniger automatisch die Mutter. Ja. Ist das etwas, was wir noch lernen müssen, auch als Gesellschaft, da offener zu sein und da einfach auch mehr nicht nur Rechte den Frauen einzuräumen, sondern fast schon Pflichten den Männern auch zu übertragen. Sagen, hey, ihr seid jetzt mal diejenigen, die sich ums Kind kümmern.
Ich sag da sage ich nicht mehr viel zu. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Bierstammtisch. Ja? Und du gehst jede Woche donnerstags abends zu deinem Bierstammtisch. Dann sitzen die Kerle. Und dann erzählt der eine, ja, ich mache gerade hier, ich bin IT-Leiter. Der andere sagt, ja, ich bin Leiter Logistik. Der andere sagt, ich bin das. Und dann sitzt einer und sagt, ja, ich bin Hausmann. Ich schicke meine Frau arbeiten. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist auch das Ansehen, ja, gesellschaftliches Ansehen, ja. Und da müssen wir sicherlich mehr breiter, offener sein. In der nächsten, jetzt kommenden Generation ist das ja auch oft weniger ein Thema. Ich habe ja jetzt hier auch Mitarbeiter, also männliche Mitarbeiter, die jetzt auch gerade nochmal ihre Elternzeit nehmen, was für mich heute selbstverständlich und logisch ist. Ja,
wahrscheinlich brauchen wir noch eine Generation mehr, bis das dann wirklich angekommen ist. Ja. Aber vielleicht finden wir irgendwann mal einen Stammtisch, wo dann, wenn genau diese Aussage getroffen wird, die Antwort ist, hey, coole Socke, das würde ich auch gern machen.
Ja.
Sehr schön. Und dann bist du ja von Vorwerk in eine Industrie gegangen, die total männerdominiert war. Ja, jetzt könnte man noch sagen, Vorwerk, okay, ganz viel für Frauen, von Frauen gemacht, das passt vielleicht noch. Und dann in die Energiebranche. Was ist da passiert und wie hat sich das angefühlt? Ist das nochmal ganz anders gewesen als vorher?
Ich glaube, tatsächlich hatten wir schon da ja auch eine intensive Diskussion zum Ausgleich Frauen-Männer, aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich bin da ja in ein Thema gekommen, wir haben ja nachher auch in diesem Innovationsthema mit Kolleginnen gearbeitet, die da ja auch im Energiesektor bewiesen haben, dass sie top of the top sein können. Ja, also es hatte schon einen großen Ausgleich. Es hatte eigentlich, sag mal wirklich, da habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Es ging damals um die Aufgabe in Inhalt und wir hatten Energiewende. RWE stand da, ich werde das nie vergessen, hier unser gemeinsamer Bekannter Bernhard Günther in Berlin auf der Bühne. Und der erste Satz, war ich gerade 3 Monate bei RWE, hieß, we are in a deep shit. Und ich dachte mir, shit, hast du dich für den falschen Job entschieden? Ja. Das war so eher die Thematik. Ich glaube, wir hatten eine viel, viel, viel größere Herausforderung, diese Energiewende zu meistern. Ja. Die finanzielle Situation, als uns jetzt mit Gender oder Frau oder Mann auseinanderzunehmen. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Da ging es wirklich um die Inhalte. Das war interessant, vor allem, weil es natürlich auch in dem Rahmen tatsächlich über ein Modell ging. Es war reguliert, es war sehr stark reguliert, ja. Und es war einfach groß, es war einfach unendlich groß. Und das waren eher so die Themen, die mich beschäftigt haben. Wie können wir das managen? Und wie können wir das mit den damaligen Herausforderungen managen.
Ja. Gab es da irgendwie einen besonderen Wert oder etwas, was dich geprägt hast, wo du sagst, das ist jetzt auch in diesen ganzen Stationen, die du so durchlebt hast, etwas ganz, ganz Wichtiges für dich geworden und wie lebst du den?
Ja, also ein Wert war, ich glaube, mit RWE in dieser Aufgabe habe ich gelernt, dass man nicht alles von top-down steuern kann, sondern dass wir auch Schwarmintelligenz nutzen können, nämlich von bottom-up lernen, ja, also Initiativen ergreifen, wo man mal von unten auch Ideen aufnimmt und sagt, die machen Sinn, das ist das eine. Und das Zweite, was mich natürlich dann sehr geprägt hat, da muss man damals auch noch sagen, immer noch dank des CEOs Peter Therium, dem klar war, wir brauchen einen völlig anderen kulturellen Angang. Wir müssen agiler werden. Wir müssen schneller werden. Wir müssen schneller Entscheidungen treffen. Wir müssen mit Innovation besser umgehen. Und da kam natürlich schon dieser Mega-Hype Digitalisierung dann auch ein Stück rein. Und Digitalisierung nicht heißt, wir bauen eine App, sondern dass Digitalisierung am Ende heißt, ich muss mich mal stark mit dem Prozess auseinandersetzen, um dann zu verstehen, wo kann ich durch technologische Digitalisierungselemente tatsächlich auch Prozesse anders denken. Ja. Und dann nochmal der dritte große Punkt, der sicherlich mich geprägt hat, was ich mitnehmen konnte, ist dann auch der Punkt von, was heißt eigentlich Customer Centricity, also Motivation und Treiber meines Gegenübers. Ja, das ist nicht nur Marketing, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was braucht denn eigentlich der Kunde? Und das übrigens kann ich heute wunderbar von Kunde auf Patient übertragen. Ja.
Und jetzt schließt sich so langsam der Kreis, dann gab es aber zwischendurch auch nochmal einen spannenden Wechsel sozusagen auf die andere Seite der Anbieterlandschaft, nämlich auf die Oracle-Seite zu einem Supplier von IT-Dienstleistungen. Wie ist es dazu gekommen?
Auch wieder ein Netzwerk. Eigentlich hatte ich vor, mich selbstständig zu machen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann gegründet. Ich hatte ein ziemlich gutes Netzwerk und wollte jetzt mal die Erfahrung, die ich so gemacht habe, mal so selber am eigenen Leibe spüren, wie das jetzt ist, wenn du so als Externe da in so eine Organisation gehst und die Organisation challenged. Und auch mal sagst so, ich kann euch zwar beraten, aber die Entscheidung müsst ihr treffen. War nochmal eine gute Lehrstube. Und das Ganze ist dann aber eigentlich da hineingegipfelt, dass dann Corona kam.
Ah, okay.
Ja, und in der Corona-Zeit ist dann natürlich doof, weil Mandate gingen dann auch ein bisschen dahin. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war der April 2020. Es war warm. Ich saß auf meiner Terrasse. Ich hatte nicht ganz so viel zu tun, habe das schon sehr genossen, dass ich da jetzt nicht so unbedingt durch den Quirl gegangen bin. Und ein Kollege, ein Bekannter, rief mich an und sagte, du, Steffi, was machst du gerade? Und ich sagte, ich liege gerade in der Sonne. Er sagte, hast du nicht Lust? Und das war der damalige Nord-Cluster-Europa-Leiter von Oracle. Und den kannte ich von vor 6 Jahren. Und der sagte eben, O-Ton, ich brauche einen ITler und ich brauche eine Frau. Ja, ich sage, gut, das hört sich gut an. Und was ist die Aufgabe? Ja, ich brauche jemanden, der Oracle Deutschland leitet. Das hört sich jetzt blöd ein bisschen an, aber es war, ich sag mal, unterm Strich vielleicht so gemeint, aber die Herausforderung war schon eine große. Es ging natürlich auch jetzt um 100% Lockdown. Es gab klare Führung auch in der Kultur, wie werden wir in Zukunft anders zusammenarbeiten. Und in diesem amerikanischen Kontext fand ich es mal wieder gut, auch auf der Supplier-Seite zu erleben, wie so ein Unternehmen natürlich tickt. Die haben auch ihre Ziele, die haben natürlich auch ihren Kostenrahmen. Und ich muss sagen, bei Oracle, da kann man immer viel sagen, aber die sind eben toll, die machen tolle Produkte und die wollen ihre Produkte nach ihren Lizenzbedingungen an den Mann bringen. Und da musste man sich auch nicht für entschuldigen. Und es war ja immer die Frage, wie die Kundenseite darauf eingeht. Aber was ich erlebt habe, insbesondere in der IT, ist das faszinierend. Da sagt man, du bist plötzlich auf der dunklen Seite der Macht. Also was ist die dunkle Seite der Macht? Ja.
Ja.
Also, ja, also bist ein Anbieter und logischerweise hast du auch ein Geschäftsmodell.
Ja.
Und ich sage mal, bei Vorwerk, ja, sind wir in den Direktvertrieb von Tür zu Tür gezogen. Ich weiß nicht, ob das Geschäftsmodell so viel besser war oder ist. Ja. Und bei RWE, ja, haben wir auch Leuten, die den Strom nicht bezahlen können, den Strom abgedreht. Ja. Also auch das muss man immer in den richtigen Kontext setzen. Ich habe viel gelernt und ich fand es auch interessant, insbesondere wegen Corona. Ich hatte ja 100% Lockdown weltweit, komplette Travel-Restriktionen, alle Offices geschlossen, digitales Recruiting und digitales Onboarding. Und ich habe in 2 Jahren von den 2000 Mitarbeitern in Deutschland, wenn es hochkommt, 200 gesehen. Hey, was macht das eigentlich mit deinem Leadership? Wie wohl fühlst du dich? Zum Schluss würde ich behaupten, ich habe digitale Empathie entwickelt, aber es ist immer noch was anderes, ob du die Leute persönlich siehst oder ob du sie halt täglich natürlich einfach nur in virtuellen Konferenzen siehst, ja. Unser Arbeitsleben hat mit Beziehungen zu tun. Wie arbeiten wir miteinander? Hast du ein emotionales Gespür, wie da so jemand unterwegs ist? Und das Erste, was ich, glaube ich, gemacht habe, ein Target Operating Model ins Leben gerufen, gesagt, wie ist unsere Meetingkultur jetzt unter Corona-Bedingungen? Und habe, glaube ich, den Mitarbeitern die Freiheiten gegeben, zu sagen, zu entscheiden. Und jetzt kommen wir nochmal in den Druck. Wir hatten Systemberater, die haben am Küchentisch gesessen, auf dem schlimmsten Holzstuhl, 3 Kinder zu Hause gehabt, eine Frau, die berufstätig war und sollten Homeschooling machen. Also ich glaube, wichtig war, dass du mal versucht hast, da reinzuspringen in die Situation, die Leute da abzuholen. Und das war schon so ein Goldnugget, auch zu sagen, du entscheidest selber, ob du in ein Meeting gehen kannst oder nicht. Wir zeichnen die internen Meetings auf und wenn du der Meinung bist, du musst den Inhalt mitbekommen, kannst du das abends von mir aus auf dem Sofa, auf der Couch, wenn die Kinder versorgt sind, wenn es die Zeit lässt, einfach nochmal die Meetings anhören. Das war einer der Effekte. Wir haben auch gesagt, dass wir nicht mehr Meetings über 40, 50, 60 oder 180 Minuten machen. Jedes Meeting sollte maximal 30 Minuten haben. Denn wir hatten einen viel konzentrierteren Content. Und das hat mir dann auch geholfen, auch da loszulassen. Wohlgefühlt hat sich keiner in der Situation. Nach 3 Monaten, ich habe mich noch nie so gesund ernährt, ich habe mich noch nie so viel bewegt an der frischen Luft und fand es natürlich super, dass der Weg ins Büro 60 Sekunden war.
Was würdest du dir wünschen, was aus der Corona-Zeit vielleicht doch überlebt und bleibt und auch uns in Zukunft begleiten wird?
Also wirklich dieses Überlegen, muss ich jetzt in dieses Meeting hinfliehen? Brauche ich jetzt, ist das jetzt wirklich Sinn? Also dieses eher tatsächlich mal wieder darauf zu besinnen, worauf kommt es wirklich an? Ja, in der Corona-Zeit kam es mir wirklich darauf an, dass meine Lieben, meine Familie, meine Mutter, dass sie gesund waren, dass sie eben kein Corona hatten. Und da hat man sich viel mehr Gedanken drüber gemacht als über alles andere, weil es waren halt noch schön dramatische Nachrichten. Und ich glaube, dieses auch mal wieder zurückbesinnen und in dem richtigen Augenblick da zu sein, wo du wirklich sein musst, das hätte ich mir sehr gewünscht, wenn wir davon ein Stück mehr mitgenommen haben.
Und hatte Corona jetzt irgendwas damit zu tun, dass du wieder zurück in den Gesundheitssektor gegangen bist?
Es war sicherlich gedankentechnisch ein Auslöser, weil du natürlich viel mitbekommen hast, was in dem Umfeld passiert. Jetzt gebe ich aber auch zu, meine beste Freundin ist immer noch Kinderkrankenschwester. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Und da habe ich schon über viele Jahre miterlebt, was der Druck in diesem Gesundheitssystem ist. Ausschlaggebend, muss ich aber fairerweise sagen, war, dass ich selber im Krankenhaus war. Nämlich im November, jetzt sind wir 23, im November 21. Und da am eigenen Leib erfahren habe mit einer Schulter-OP, wie wir eigentlich mit dem Kunde-Patient umgehen. Und das waren für mich echte Shocking-Moments, wo ich auch gesagt habe, nicht nur der Patient, sondern auch dieser Druck, den das Pflegepersonal und die Mediziner haben, dass es eigentlich ein Armutszeugnis in der Gesellschaft ist. Wir alle werden mal krank oder wir werden auch mal älter und haben dann Pflegebedarf. Und eigentlich wird dieses Berufsbild null anerkannt in der Gesellschaft. Und das hat dann eigentlich, nachdem ich dann im Krankenhaus war, den Auslöser gegeben, weil du als Patient eher der Störfaktor bist im Prozess und dass du eigentlich nicht als derjenige Kunde gesehen wirst, der ja am Ende, ob du jetzt öffentlich versichert bist oder privat versichert bist, ja auch die Rechnung überzahlt. Ja? Und damit aber eigentlich auch einen Anspruch darauf hast, dass die Menschen, die dich betreuen, dass man mit denen auch vernünftig umgeht. Und das, glaube ich, dieses ganze Paket war dann so ein bisschen der Auslöser und natürlich auch das Angebot, wie viele ja auch geschrieben haben, dass ich jetzt das Paket rund mache und im Prinzip so meine Karriere vielleicht auch einfach wieder mit diesem Kreisende. Ich war mal im Gesundheitssystem, war mal Krankenschwester. Gehe über viele Jahre durch Technologie, Digitalisierung und kann jetzt diese beiden Erfahrungen irgendwie so als Paket oben mit reinbringen.
Ja, jetzt schließt sich ein Kreis. Das ist schon ein schönes Bild, aber du sagst ja selber, es ist eine riesige Herausforderung, diese Transformation, die jetzt im Gesundheitswesen notwendig ist, zu stemmen. Und jetzt bist du ja Chief Transformation Officer. Also das ist jetzt genau deine Aufgabe. Wie würdest du die Herausforderung für dich jetzt beschreiben?
Ich sag mal so, Herausforderung im Sinne von, was ist denn jetzt der Inhalt einer Transformation? Und wir haben auf der einen Seite, und das hören wir natürlich auch gerade in der Presse ja nun selber, und Herr Lauterbach erzählt viel darüber, ist das Thema Krankenhausreform. Also braucht es hier wirklich eine Veränderung? Was heißt das jetzt eigentlich für eine Klinikkette wie wir? Sind wir da im Fokus, in der Orientierung richtig aufgestellt? Und wie kann ich jetzt über Transformation, das ist einmal sicherlich kulturell, aber wie kann ich zum Beispiel auch Lean-Prozesse denken? Wie kann ich Entlastung schaffen? Wie kann ich vielleicht mit der gleichen Menge an Menschen anders arbeiten, effizienter steuern, effektiver sein, Prozesse anders denken? Und die richtigen Dinge, Markus, und den Satz, den hast du mal geprägt, die richtigen Dinge richtig tun. Und das ist die Transformation. Dinge anders denken und mit Technologie, Innovation und Digitalisierung neu denken. Du musst es aber dann in einer Proportion schaffen, in der du da, wo heute sowieso schon über alle Maßen eine Überbelastung existiert, das so tun, dass da auch die Bereitschaft noch existiert, zu sagen, ja, ich gehe jetzt noch mal mit auf den neuen Weg. Und du weißt auch, jede Veränderung braucht am Ende die Extrameile.
Wie gehst du da auf die Menschen zu, die ja überlastet sind, die vielleicht auch frustriert sind und denen man jetzt aber auch sagen muss, und ihr müsst bitte nochmal die Extrameile gehen, damit es dann vielleicht irgendwann mal besser wird? Wie begegnest du denen?
Ja, das ist das, was ich bei RWE mitgenommen habe. Das ist das Bottom-up. Nicht ich bestimme, was die nächstmögliche Veränderung ist, sondern diese Menschen bestimmen, welche Veränderung sie gehen wollen. Und das sind eben tatsächlich, ich sag mal, auf den Shopfloor, auf die Station zu gehen, in die Ärztediskussion, in die Fachgruppen zu sagen, was glaubt ihr denn tatsächlich, was eure Arbeit jetzt erleichtert? Was braucht es jetzt? Braucht es tatsächlich ein neues Softwareprogramm? Braucht es einen anderen Prozess? Braucht es Entlastung? Und was sind die Mechanismen, die wir da reinleben können? Braucht es mehr Orientierung, Fokus, Struktur? braucht es mehr Transparenz. Und was ich spüre, ist, dass sie alle, egal mit wem ich hier heute im Unternehmen spreche, sie würden gerne alle diese Veränderungen gehen. Und sie wissen, das kann wehtun. Wir wollen das und wir müssen das, weil so kann das nicht weitergehen. Ja.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu deinem Lebenslauf. Du hast, und du schreibst auch ganz offen auf LinkedIn, dass du immer mal wieder Auszeiten genommen hast. Wie bist du damit umgegangen?
Also das war immer eine sehr bewusste Entscheidung. Ich glaube, also ich bin jemand, der gibt eigentlich immer 100%. Es gibt bei mir nicht 50-60%, sondern es waren immer 100%. Und auch immer bis zum letzten Arbeitstag, bis ich aus einer bestimmten Position raus bin. Und dann gibt es schon auch immer die Frage, was brauche ich denn jetzt, damit ich mich gut rüste für die neue Herausforderung? Das ist mal den Kopf freikriegen. Mhm. Ich gehe wandern, ich fahre in Urlaub, ich gehe halt jeden Tag auf den Golfplatz oder ich gehe mal auf eine sogenannte Entgiftungskur, renoviere die Wohnung zu Hause, was auch immer es war, aber mich nicht mit Arbeit zu beschäftigen, wo ich Leistung erbringen muss, sondern für mich einfach so ein richtiges Runterfahren notwendig war. Mhm. Ja.
Wenn du jetzt drauf guckst, Ärztinnen und Ärzte, führen die eigentlich unterschiedlich?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, was man spürt, ist insgesamt, ich bin ja jemand, der extrem gerne in flachen Hierarchien arbeitet. Mhm. Jetzt bin ich eine ITlerin, ich kenne das ja gar nicht mehr mit dem Sie. Aber es war hier vielleicht auch hier so ein kleiner Schockmoment, dass ich alle duze. Mhm. Ja, weil ich eben einfach nicht mehr diesen Hierarchiestretch habe. Das ist aber absolut akzeptiert, dass in einem Krankenhaus diese Hierarchien existieren, weil da reden wir über Leben und Tod. Ja, da geht es um klare Ansagen und da ist es eben nicht mehr, dass wir da sagen können, naja, wir reden mal darüber, wie der Patient jetzt operiert wird. Das ist sicherlich nicht der Fall, sondern da gibt es eine klare Ansage und eine klare Entscheidung oder wie ein Patient versorgt wird. Und da merkt man deutlich noch, dass dieses Hierarchie-Thema schon noch auch eine entscheidende Rolle spielt. Mhm. Denn der eine sagt an und der andere führt aus. Mhm. Und da muss es das auch sein.
Ja. Ich würde ganz gerne nochmal zum Thema Women into Leadership sprechen und das ist ja ein schönes Motto und das ist auch gleichzeitig eine Organisation, die du unterstützt. Was mich mal interessieren würde, ist, was ist so der Ansatz?
Also das erste Mal Women into Leadership war mir von Anfang an und es ist jetzt auch 5 Jahre her, da war ich damals mit in dem Gründungsteil mit dabei, über eine tolle Frau auch mit initiiert, die sich da auch viele Jahre mit beschäftigt hat, die Frage, was können wir Frauen der nächsten Generation oder den Jungmanagerinnen mitgeben auf den Weg? Und was bedeutet Leadership im Sinne von, welche Skills brauchst du? Wie gehst du in der Führung damit um? Es gibt die klassischen Führungskompetenzen, also Managerkompetenzen. Welche besitzt du? Welche hast du? Also hast du im Sinne von, die mag ich nicht und welche sind wirklich auch leidenschaftlich da? Mhm. Und wie bringen wir dann auch in dieser Community diese Frauen zusammen, um sich auch ein Stück gegenseitig zu bereichern? Also das ist mal das übergeordnete Ziel.
Mhm. Und was wäre jetzt dein Tipp, wenn uns jemand zuhört als junge weibliche Führungskraft, die Karriere machen möchte? Worauf muss man besonders achten?
Ich habe immer so 3 Themen, die ich habe. Das eine ist sicherlich einmal, mach mir mal eine SWOT-Analyse über dich selber.
Okay.
Und zwar ist das nicht nur Stärken, Schwächen, sondern jetzt kommt nämlich die Komponente. Was sind eigentlich Risiken, die du als Person mitbringst? Kennst du die? Mhm. Ich überfahre Menschen, ich rede zu viel, ich bin nervig, ich höre nicht zu. Ich habe auch eine gewisse Kultur, die ich nicht ändern kann. Über die muss ich mir im Klaren sein. Weil daraus ergibt sich ein kultureller Match mit einem Unternehmen oder mit dem zukünftigen Team. Mhm. Und welche Opportunitäten bringst du mit? Also welche Stärken zusätzlich bringst du da ein, um dieses Unternehmen weiterzubringen? Das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Zweiter Punkt ist dann natürlich auch, sich mal wirklich darüber klar zu werden, wer bin ich eigentlich selber? Was zeichnet mich aus? Mhm. Und das geht dann am Ende auch dahin im Sinne von, ich mache mich sichtbar. Und dann gibt es so Basiskomponenten und da sage ich bitte immer, seid bitte ehrlich zu euch selber. Und wenn du nicht authentisch bist, wirst du auch nicht erfolgreich sein.
Ja, super. Vielen Dank auch fürs Teilen dieser Ideen und dieser Tipps. Jetzt kommen wir langsam tatsächlich zum Ende dieses Podcasts und die Zeit ist verdammt schnell verflogen, muss ich sagen. Mich würde mir interessieren, gibt es einen Moment in diesem Podcast, wo du sagst, das war der schönste Moment dieses Podcasts? Was war das?
Ganz ehrlich, ich glaube, der schönste Moment ist in dieser Diskussion immer, was hat mich eigentlich in meinem Leben besonders geprägt? Und ich erinnere mich unheimlich gerne an meine Großmutter. Das ist auch natürlich emotional auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sich dann auch selber immer wieder nochmal daran zu erinnern, auch diese einzelnen Stationen, was hat mich da eigentlich geprägt? Also vielleicht noch einen Tipp, Markus, wenn ich heute jemandem sage, du möchtest dich bewerben und verändern. Wer liest heute noch gerne eine klassische CV in so einem chronologischen Lebenslauf?
Ja, ja.
Ohne die Elemente zu wissen, wenn du eine Station mitgenommen hast, was deine größten Learnings waren? Also was waren deine Herausforderungen? Was hat dich geprägt und was hast du für die nächsten Aufgaben mitgenommen? Mhm. Das ist nochmal ein guter Tipp, den ich immer gebe. Das ist nochmal was ganz anderes, über diese Selbstreflexion zu gehen. Und das ist ja in so einem Podcast für mich ein schöner Moment, auch darüber nochmal zu reflektieren.
Mhm. Ja. Toll, freut mich. Und freut mich natürlich total, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viele spannende Momente mit uns geteilt hast und spannende Einsichten und Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall schon mal. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt dabei sind. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war was Spannendes dabei und ich freue mich natürlich über jegliche Art von Kommentar und Bewertung. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Kulturwandle dich.
Vielen Dank, Markus. Mir hat es viel Spaß gemacht.
Danke sehr. Ciao, ciao.